So, guten Morgen auch von meiner Seite. Obwohl es schon fast 10 Jahre her ist, kann ich mich noch gut erinnern. Es war warm. Wir saßen zusammen als Hauskreis auf einer schönen Terrasse. Es war wie immer eine kleine, überschaubare Runde. Wir hatten an dem Tag jeder jeweils 10 Zettel vor uns liegen. Und auf jedem von diesen Zetteln standen Themen, Personen, Ziele oder Ähnliches, was uns besonders wichtig war im Leben, ausgenommen vom Glauben und von Gott. Nun mussten wir Reihe rum einen Zettel abgeben und erklären, was es für uns bedeuten würde, diesen Punkt für Gott aufzugeben. Angefangen von den unbedeutendsten Dingen, sodass wir zum Schluss das Allerwichtigste auf den Tisch legen mussten. Das ist echt eine spannende Situation. Man lernt einiges über den anderen und seine Prioritäten und man kann seine eigenen Gewichtungen nochmal hinterfragen und vielleicht korrigieren. Jetzt stellen wir uns mal vor, dass es diese Top-10-Liste tatsächlich in meinem Leben geben würde. Ich würde so vor mich hinleben, würde die Top-10-Liste der wichtigsten Dinge, ausgenommen von Gott, in meinem Leben immer schön eng bei mir tragen. Natürlich würde ich gut auf sie aufpassen. Schließlich geht es hier um die 10 wichtigsten Dinge in meinem Leben. Da will man ja nichts verlieren. Auf der Liste würden echt bedeutende Sachen stehen, zum Beispiel mein Job. Von irgendwas muss ich ja leben und außerdem ist er ja auch noch cool. Oder die Gemeinde, ja, die ist mir schon ziemlich wichtig. Die Familie ist logisch. Das Auto stände zwar auch drauf, aber darauf könnte ich am ehesten noch verzichten. Deswegen steht es nur auf Platz 10. So, und jetzt stellen wir uns mal vor, Gott würde auf mich zukommen und würde mich fragen, wie viel er mir wirklich bedeuten würde. Oh, ich wäre motiviert und würde ihm nach kurzer Überlegung antworten, ich habe da so eine Liste, Moment. Okay, es fällt mir nicht leicht, aber ich würde nicht nur mein Auto ihm überlassen, sondern auch den Fußball und schweren Herzens sogar meinen Computer. Ich würde tief durchatmen und auf Gottes Reaktion warten. Hey, Mann, weißt du überhaupt, was ich da für ihn aufgebe? Mein schönstes Hobby und mein bester elektronischer Freund? Gott würde mich anschauen und erwidern, okay, du bist also bereit, mir deine Nummer 10, deine Nummer 9 und deine Nummer 8 zu geben. Wie sieht denn das so mit der Nummer 4 aus? Ich würde erschrocken hochschauen, Gesundheit, das meinst du jetzt nicht im Ernst, oder? Ich würde unruhig werden. Gott würde mich wahrscheinlich anschauen und ganz ruhig sagen, ich habe mich entschieden. Wie wäre es, wenn ich die 1 nehmen würde? Ich würde blass werden, anfangen zu schwitzen. Nee, das geht zu weit. Ich würde ja echt viel aufgeben, aber nicht die 1. Das kann ich nicht. Ich weiß nicht, was bei euch unter Nummer 1 stehen würde. Aber ich kann euch sagen, was bei mir viele Jahre die Pole Position innehatte. Die zukünftige Ehefrau. Ehrlich gesagt gab es bei mir kein wichtigeres Lebensziel, auch als Christ, die richtige Frau zu finden und zu heiraten. Allein der Gedanke daran, dass das nicht klappen könnte, war so schlimm, dass ich mir dieses Szenario nicht wirklich vorstellen wollte. Und ich denke, ich gehe heute nicht zu weit, wenn ich behaupten würde, dass viele von euch diese Gedanken zumindest nachvollziehen können. Was wäre, wenn ich nie heiraten würde? Oder wenn ich meinen Ehepartner sehr früh verlieren würde und dann Single bliebe? Ist das überhaupt ein richtiges Leben? Oder ein Leben zweiter Klasse? Ist Ehe nicht irgendwie auch ein Grundrecht in meinem Leben? Was bedeutet es, oder bedeutet es, ein Leben als Single gleichzeitig zu sagen, es wäre weniger gesegnet? Habe ich etwa zu viel gesündigt? Ich könnte die Reihe der Fragen noch fortführen, aber ich denke, ihr wisst, auf was ich hinaus will. Wie gehen wir mit der Situation um, wenn wir Singles sind? Sollte ich möglichst schnell versuchen, diesen Zustand zu verlassen? Oder kann ich lernen, damit umzugehen und Gott als Single sogar zu ehren? Genau darum soll es heute gehen und das Thema für die heutige Predigt lautet, als Single für den Herrn zu leben. Und bevor wir jetzt so richtig einsteigen, möchte ich noch einmal mit uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort, was du uns gibst. Ich danke dir, dass du mit allem versorgen willst, auch bei diesem schwierigen Thema. Und wir haben heute Morgen gehört, dass wir uns alle Zeit in dir freuen sollen. Und das wollen wir lernen, auch in diesem Bereich. Hilf du uns, dass wir verstehen, was du zu uns zu sagen hast. Hilf mir wirklich, gib mir die richtigen Worte und gib uns allen wirklich geöffnete Herzen, dass wir das verstehen, dass wir das annehmen und dass wir es lernen, richtig einzuordnen. Amen. Als Single für den Herrn zu leben. Da hat sich jemand wirklich ein interessantes Predigtthema ausgedacht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann mich nicht erinnern, jemals eine Predigt darüber gehört zu haben. Aber ich kann euch schon jetzt verraten, das Thema hat es nicht nur theoretisch in sich, sondern es wird uns auch in der näheren Betrachtung des Wortes Gottes konkret herausfordern. Vorab muss ich wahrscheinlich, wenn ich hier so in die Runde gucke, die Mehrheit von euch vor einer Täuschung warnen. Wenn du dich jetzt auf eine interessante Predigt freust, dich aber zugleich schon etwas entspannt zurücklehnst, weil du eh schon lange in festen Händen bist und damit nicht mehr zu der Zielgruppe gehörst, dann muss ich dich leider enttäuschen. Diese Predigt richtet sich nicht nur an die U19, die hier mehr so auf der rechten Seite sitzt, auch nicht an die Langzeitkandidaten unter den heiratswilligen Singles oder an die Geschwister, die keinen Ehepartner mehr haben, weil sie Witwen oder Geschiedene sind. Nein, ich meine das ganz im Ernst. Sie richtet sich auch an die Befreundeten, an die Verlobten und verheirateten Geschwister unter uns. Nicht, dass ich das irgendjemandem wünschen würde, aber sagt mal ehrlich, wisst ihr denn, wie lange eure Freundschaft halten wird? Oder ob ihr tatsächlich später heiraten werdet? Auch verlobt sein ist keine Garantie für eine lebenslange Zweisamkeit. Und auch, wenn es kein schönes Thema ist, kein Ehemann und keine Ehefrau weiß, wie lange der andere Ehepartner leben wird. Es gibt Beispiele, wo Ehepartner bedauerlicherweise sehr früh sterben müssen und der andere viele Jahre oder sogar lebenslang als Single weiterlebt. Ich möchte hier keine düsteren Szenarien verbreiten, aber bitte setzt euch alle ganz bewusst mit diesem Thema auseinander. Jeder ist mindestens einmal Single in seinem Leben, nämlich im Anfang, und kann es gegebenenfalls auch jederzeit wieder werden. Zuerst wollen wir betrachten, wie Ehe überhaupt entstanden ist und was sie für eine Bedeutung im Alten Testament hat. Nachdem Gott die Erde samt den Geschöpfen gemacht hat, gab er den Menschen in 1. Mose 1 den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch. Gott gab also das Gebot, dass der Mensch sich fortpflanzen und vermehren soll. Dieses Gebot wiederholte er bei Noah nach der Sintflut und bei Jakob später. Dieses Gebot ist ein Teil von Gottes Schöpfungsordnung und ist mit Segen verbunden. Den Grund, warum Gott einen zweiten Menschen geschaffen und die Ehe gestiftet hat, war aber nicht einfach nur die Voraussetzung für Fortpflanzung, das wisst ihr, sondern ein anderer Grund. Gott begründet dies im zweiten Kapitel, 1. Mose, damit, dass es nicht gut sei, dass der Mensch allein sei. Ehe ist aus Gottes Sicht also mehr als nur der Aspekt der Fortpflanzung. Wir kommen natürlich später auf diesen Punkt zurück. In der jüdischen Tradition war das anders. Hier wurde die Ehe als Erfordernis angesehen, um die Pflicht, der Fortpflanzung erfüllen zu können. Das klingt jetzt erstmal primitiv. Warum Pflichterfüllung? Aber dazu sollte man wissen, dass das oben genannte Fruchtbarkeitsgebot das erste von den 613 Geboten in der Tora war. Auch wenn die Ehe einen tieferen Sinn hat, war sie für einen Juden trotzdem die notwendige Voraussetzung, um Gottes Fortpflanzung und Vermehrungsgebot zu erfüllen. Dies sehen wir noch deutlicher, wenn wir Gottes Bund mit Abraham und später den Mosaischen Bund betrachten. In 1. Mose 12 bis 17 lesen wir, wie Gott Abraham berief, in ein fernes Land zu ziehen und wie er ihn verhieß, dass er ihn segnen werde, eine große Nation aus ihm zu machen und dass er neues Land erben wird. Er verhieß ihm einen leiblichen Sohn, aus dem dann unzählige Nachkommen kommen sollten. Abraham bekam die Verheißung, dass er Vater von vielen Nationen werde und dass durch ihn alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Aber da gibt es einen Knackpunkt. Alle Verheißungen hingen an dem einen Sohn als Nachkommen. Und Abraham war zu dem Zeitpunkt, das muss man wissen, schon jenseits von 75. Und zu alledem war seine Frau unfruchtbar. Das waren nicht gerade die besten Voraussetzungen, um ein berühmter Stammesvater zu werden und um Ausgangspunkt für den Segen für die ganze Welt zu werden. Lass uns kurz mal innehalten. Während Adam und Noah den Auftrag bekamen, fruchtbar zu sein und sich zu vermehren, hing die gewaltige Verheißung für Abraham von dem einen Nachkommen Isaak ab, den nur Gott alleine geben konnte. Menschlich oder medizinisch gesehen war das unmöglich. Gott hatte versprochen, seinen Segen über Abraham bis in die ganze Welt auszugießen. Doch es lag allein in seinem übernatürlichen Eingreifen, dass diese Verheißung wahr würde. Wenn wir jetzt Geschichten von Isaak und Jakob anschauen, dann stoßen wir dort auf ähnliche Muster wie bei Abraham. Gott begegnete Isaak zweimal und verhieß ihm ebenfalls Segen mit zahlreichen Nachkommen und Landbesitz. Auch hier war die Verheißung an den unmittelbaren Nachwuchs geknüpft. Auch Rebekka war zunächst unfruchtbar, bevor sie später Zwillinge gebar. Und bei Jakob sieht es ziemlich ähnlich aus. Die grundsätzliche Botschaft, die wir bis hierhin erkennen können, ist folgende. Erstens, Gottes gewaltigen Verheißungen bzw. sein Segen hing mit Nachkommen und materiellem Besitz zusammen. Das Zweite, doch alles hing mit der Notwendigkeit von unmittelbaren Nachkommen, also mit den Söhnen zusammen. Das Dritte, die Ehe und Fortpflanzung war ein Grundbestandteil, um diese Verheißung umzusetzen. Ist es verständlich? Jetzt überlegt mal, was die Juden im Alten Testament für ein Bild von Ehe hatten, wenn die an ihre Patriarchen gedacht haben. Ehe wurde in erster Linie nicht als besonderer Bund von zwei Menschen angesehen, sondern hauptsächlich mit Verheißung bzw. Segen Gottes in Verbindung gebracht. Und um das deutlicher zu unterstreichen, schauen wir uns den Mosaischen Bund an. Auch hier versprach Gott am Berg Sinai Segen in Form vom Nachkommen. Bei Mensch, bei Tier, Erhalt des Stammbaums und wirtschaftlichen Segen. Dieses Mal war der Segen allerdings an Bedingungen geknüpft. Gott versprach seinen Segen nur für den Fall, dass die Israeliten seine Gebote halten würden. In 5. Mose 28 heißt es in Vers 2, alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst. Im Fall von Ungehorsam wäre Segen zu Fluch geworden. Für die Frucht des Leibes, für die Nachkommen, für die Tiere und für den Acker. Das hieß, dass Menschen nicht nur kurzfristig wirtschaftlich ruiniert, sondern durch Kinderlosigkeit auch langfristig ruiniert gewesen wären. Nachkommen galten als besonders wichtig, da sie erstens zum wirtschaftlichen Erhalt des einst von Gott geschenkten Familienerbes sorgen sollten. Und zweitens war es enorm wichtig, den Namen durch die nächsten Generationen hindurch zu erhalten. Der Name einer Person überlebte durch die Nachkommen und das Erbe des Landes. Kinderlosigkeit bedeutete das Auslöschen des Namens, was schlimmer galt als der physische Tod. Um dieses Problem mit dem frühzeitigen Tod eines kinderlosen Ehemannes zu kombinieren, gab es die sogenannte Leviratsehe oder Schwagerehe im Alten Testament. Das könnt ihr unter 5. Mose 25 nachlesen. Also wir sehen, Ehe und Nachkommen waren sehr zentral in der jüdischen Gesellschaft des Alten Testamentes. Nachkommen sicherten das Erbe und den Namen über den Tod hinaus. Und im Gegensatz zum Bund mit den Patriarchen galten die Verheißungen des mosaischen Bundes nur unter Bedingungen des Gehorsams. Durch Ehe und Fortpflanzung hat Gott sein Bundesvolk primär gebildet und geformt. Ich denke, ich muss euch nicht wirklich fragen, was Singles für eine Stellung in der jüdischen Gesellschaft hatten. Es konnte im Prinzip überhaupt gar keine freiwilligen Singles geben zu der Zeit. Die Bibel nennt auch keine, aber das ist ja auch logisch. Single sein war ja gleichbedeutend mit dem Entzug von Segen Gottes. Noch schlimmer als die Singles waren die Eunuchen dran. Ihr wisst, Eunuchen waren künstlich zeugungsunfähig gemachte Männer, die typischerweise an Königshäusern, in höheren Ämtern oder als Haremswächter dienten. In diesem Zustand konnten sie den damaligen Herrschern nicht gefährlich werden, da sie keinen Putsch anzetteln konnten und auch keine eigene Dynastie aufbauen konnten. Außerdem waren sie aufgrund der fehlenden Nachkommen lebenslang sozial abhängig von ihren Oberen. Ja, das ist der Grund. Eunuchen waren in Israel ausgegrenzt, da bereits die Kastration von Tieren verboten war, was sich in der jüdischen Tradition auch auf die Menschen bezog. Außerdem durften sie nicht am Tempelgottesdienst teilnehmen. Was für eine Schande muss es gewesen sein, als Jude zwangsweise kastriert worden zu sein? Keine Hoffnung mehr auf Ehe und Familie, insbesondere die so notwendigen Nachkommen. Wir werden gleich sehen, warum die Eunuchen des Alten Testamentes für unser Thema heute wichtig sind. Wie die allermeisten von uns wissen, hat Israel die Gebote Gottes nicht gehalten. Und Gott hat die angedrohten Flüche letztendlich wahr werden lassen. Noch zu Zeiten, als das Reich noch in Nord- und Südreich unterteilt war und auch in Juda die Gottlosigkeit weiter zunahm, hatte Gott den Propheten Jesaja berufen. Und er hat ihm eine ziemlich paradoxe Aufgabe anvertraut. Einerseits sollte Jesaja Gericht Gottes ankündigen. Andererseits aber sollte er Hoffnung auf den rettenden Nachkommen verheißen. Dieser Nachkomme als leiblicher Nachkomme Isais und leibliche Nachkomme des abrahamitischen Bundes würde letztendlich zum Segen der aller Nationen werden. Wie wir hier sehen, hat Gott mitten im Gericht eine neue Epoche verheißen. Retrospektiv wissen wir natürlich eindeutig, dass es sich um den Herrn Jesus handelt, der als Sohn Gottes vor uns leiden musste, um uns endgültig von unserer Schuld zu erlösen. Hier in Jesaja findet ein Wechsel der Perspektive statt. Die Zeit des neuen Bundes wird eingeläutet und dieser neue Bund hat es in sich, auch in Bezug auf Ehe und Single-Sein. Was ist anders im neuen Bund, auch Zeitalter der Gemeinde genannt? Jesaja prophezeit uns am Bild einer unfruchtbaren Frau und den Eunuchen und den Ausländern, könnt ihr alles in Jesaja 54 und 56 nachlesen, ein Wechsel von leiblichen Nachkommen zu geistlichen Nachkommen. Gott würde nicht nur sein Volk wiederherstellen, sondern auch die Ausgegrenzten im neuen Bund zu seinen Kindern machen, wenn sie auf ihn vertrauten. Diese Prophezeiung erfüllte sich unter anderem in Apostelgeschichte 8, wo ein äthiopischer Eunuch als Kämmerer der Königin Kandake als wahrscheinlich erster Afrikaner zum Glauben kam. Ich glaube, dass diese Geschichte nicht zufällig dort steht. Im Neuen Testament lesen wir, dass der Herr Jesus der Mittler des neuen Bundes ist. Er ist der Empfänger der Verheißung an Abraham. In ihm sind alle Nationen gesegnet, indem er für uns starb. Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges für unser Thema. In dem Herrn Jesus hat Gott die Gläubigen mit jedem geistlichen Segen versehen. In Epheser 1, Vers 3, ihr kennt die Stelle, steht: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Anstatt zuvor über die physische Abstammungslinie, sind wir bereits allein durch die Zugehörigkeit zum Herrn Jesus Christus in allem gesegnet, sogar bis in die Ewigkeit. Wir sind in Christus erlöst und haben in ihm ein ewiges Erbteil erhalten. Dieser Segen übersteigt den leiblichen und materiellen Segen bei weitem. Dies zeigt sich unter anderem auch in unserer neuen Stellung, nämlich darin, dass wir jetzt Kinder Gottes heißen. Ihr kennt die Stelle in 1. Johannes 12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Bitte beachtet, auch hier gilt wie im Alten Testament, Gottes Segen in der Erlösung und im Erbe geschieht nur durch Gottes übernatürliches Handeln. Ich fasse mal zusammen. Nachkommenschaft ist zwar auch im neuen Bund zentraler Bestandteil von Gottes Segnung, aber, und jetzt ist wichtig, Menschen werden nicht mehr durch ihre Nachkommen gesegnet, sondern dadurch, dass sie jetzt Nachkommen Gottes sind. Menschen werden nicht mehr durch ihre Nachkommen gesegnet, sondern dadurch, dass sie jetzt Nachkommen Gottes sind. Zweitens, in Christus haben wir alle Segnungen des neuen Bundes. Wir sind vollständig gesegnet und haben ein ewiges Erbe. Und dies gilt unabhängig von unseren Lebensumständen. Unabhängig davon, ob ich verheiratet bin oder ob ich ledig bin. Und drittens, wer Gesundheit, Familie, Reichtum und so weiter für Gott aufgibt, ist im neuen Bund keineswegs weniger gesegnet oder weniger Erbe als die anderen. Heißt das jetzt, dass die geistliche Familie wichtiger ist als die leibliche? Im Prinzip schon. Schaut mal, wie der Herr Jesus in Markus 3 reagierte, als seine leiblichen und sehr wahrscheinlich ungläubigen Verwandten mit ihm sprechen wollten. In Markus 3, Vers 21 lesen wir, dass sie gekommen waren, um ihn zu ergreifen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Der Herr Jesus antwortete und betonte, dass diejenigen seine echte Familie sein würden, die Gottes Willen tun. Er meinte damit die Mitglieder der geistlichen Familie. Das Jüngermachen im sogenannten Missionsbefehl in Matthäus 28 meinte das Zeugen von geistlichen Nachkommen, nicht mehr von physischen Nachkommen. Am Beispiel von Paulus können wir sehen, wie das tatsächlich geschehen kann. Aber heißt das jetzt im Umkehrschluss, dass die Ehe und Familie, wie Gott sie geschaffen hat, und wie sie im alten Bund bestand, heute hinfällig geworden ist? Nein, das sei ferne, würde Paulus wahrscheinlich sagen. Die Ehe und Familie ist weiterhin die Norm, auch im neuen Bund. Der Herr Jesus selbst gibt der Ehe einen hohen Stellenwert. In Matthäus 19, das dürft ihr jetzt mal aufschlagen, in Matthäus 19, 3 bis 6, gibt er ein eindeutiges Statement für die Ehe ab. Ich lese Matthäus 19, 3 bis 6. Und Pharisäer kamen zu ihm, versuchten ihn und sprachen: Ist es einem Mann erlaubt, aus jeder beliebigen Ursache seine Frau zu entlassen? Er antwortete und sprach: Habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf? Und sprach: Darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden zwei ein Fleisch sein, so dass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Neben dem Verbot der Scheidung einer bestehenden Ehe bezeugt der Herr Jesus an dieser Stelle, dass die Ehe aus Mann und Frau besteht und dass sie zu einer Einheit geschaffen sind. Er erwähnt weder, dass der Zustand der Ehe nur im alten Bund galt, noch, dass sie in irgendeiner Weise modifiziert werden müsste. Er lehrt lediglich an einer anderen Stelle, das lesen wir in Lukas 20, dass die Ehe auf das Diesseits beschränkt ist und dass es in der Ewigkeit keine Ehe mehr geben wird. Ein weiteres Indiz dafür, dass der Herr Jesus die Ehe und die physische Familie ehrte, ist die Wiederholung des 5. Gebotes. Denn Gott hat gesagt, ehre den Vater und die Mutter, in Matthäus 15. Er selbst hat dies ausdrücklich am Kreuz von Golgatha getan. Als er am Kreuz hängend seine Mutter Maria, ihr kennt die Geschichte, dem Johannes anvertraute. Ist schon interessant. Er hat sie nicht einem leiblichen Bruder anvertraut, sondern einem geistlichen Bruder. Wir halten fest, dass die Ehe zwar weiterhin als zeitgemäß im Neuen Testament erwähnt wird, der Schöpfungsauftrag zur Fruchtbarkeit und Vermehrung aber nicht mehr als Pflichtgebot wiederholt wird, wie es im Alten Testament war. Also Ehe und Familie ist weiterhin die Norm für das christliche Leben. Die geistliche Familie genießt jedoch einen höheren Stellenwert beim Herrn als die leibliche, ohne das Zweite zu vernachlässigen. Das lässt uns zu der Frage kommen, ob ledig sein oder neudeutsch Single sein auch eine geistlich vernünftige Lebensform ist und im Neuen Testament so dargestellt wird. Hierzu müssen wir erneut Matthäus 19 anschauen. Ich hoffe, ihr habt den Finger noch in eurer Bibel. Wir lesen weiter ab Vers 7. Die Pharisäer, sie sagen zu ihm, warum hat denn Mose geboten, einen Scheidebrief zu geben und zu entlassen? Er spricht zu ihnen, Mose hat wegen eurer Herzenshärtigkeit euch gestattet, eure Frauen zu entlassen. Aber von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Ich sage euch aber, dass wer immer seine Frau entlässt, außer wegen Hurerei und eine andere heiratet, Ehebruch begeht. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Seine Jünger sagen zu ihm, wenn die Sache des Mannes mit der Frau so steht, so ist es nicht ratsam zu heiraten. Er aber sprach zu ihnen, nicht alle fassen dieses Wort, sondern die, denen es gegeben ist. Denn es gibt Verschnittene, die vom Mutterleib so geboren sind. Und es gibt Verschnittene, die von Menschen verschnitten worden sind. Und es gibt Verschnittene, die sich selbst verschnitten haben, um des Reiches der Himmel willen. Wer es fassen kann, der fasse es. Der Herr Jesus macht deutlich, dass die Praxis der Juden, das Scheidungsgebot auszuhöhlen, nicht im Sinne Gottes war und ist. Die Jünger reagierten auf seine deutliche Aussage mit einer ungewöhnlichen Antwort. Wenn die Sache des Mannes mit der Frau so steht, so ist es nicht ratsam zu heiraten. Überlegt mal, es ist schwer vorstellbar, dass die Jünger wirklich die Option des Ledigseins in Betracht gezogen haben. Da wir ja im Vorfeld ausführlich behandelt haben, dass es für Juden gar keine echte Alternative für die Ehe gab. Ob in dem Denken der Jünger allerdings bis dato bereits mit Hilfe des Herrn ein Sinneswandel stattgefunden hatte, lässt sich natürlich unsererseits jetzt nicht klären. Unabhängig davon nahm der Herr Jesus dieses Statement auf und eröffnet ein völlig neues Kapitel. Er verkündigte, dass es Menschen gibt, denen es gegeben ist, ledig zu bleiben. Mit anderen Worten, wenn sich jemand dazu entschließt, ledig zu bleiben, aus welchen Gründen auch immer, dann kommt diese Gabe von Gott. In den weiteren Versen beschrieb er drei Möglichkeiten, warum jemand bleiben könnte. Die ersten beiden Varianten waren den Jüngern schon bekannt. Unfähigkeit zur Ehe von Geburt an war am ehesten durch körperliche oder seelische Defizite bedingt. Die zweite Variante des Verschnittenseins durch Menschen konnte wörtlich oder im übertragenen Sinn gemeint sein. Zu diesen beiden Gruppen der unfreiwillig ledigen Menschen gehört natürlich auch die Gruppe derer, die noch Singles sind, weil sie noch keinen Ehepartner gefunden haben. Diese Gruppe macht in unserer heutigen Zeit, ich denke, da gebt ihr mir recht, keinen unwesentlichen Anteil aus. Ja, und die dritte Gruppe war neu für die Jünger und hat auch bis heute zu vielen kontroversen Debatten geführt. Der Herr sagte, dass es Verschnittene gibt, die um des Reiches des Himmels willen auf die Ehe verzichten würden. Diese Aussage an sich ist bereits heftig, aber wenn wir uns vor Augen halten, dass hier im Griechischen nicht Verschnittene steht, sondern Eunuchen, dann könnt ihr vielleicht erahnen, wie revolutionär diese Aussage war. Der Herr Jesus erklärt hier frommen Juden, die Eunuchen als anstößig betrachtet haben, dass es ein erhabenes Ziel sei, sich wie ein Eunuch, natürlich im übertragenen Sinn, voll in den Dienst für das Reich Gottes zu investieren. Wow. Wie bereits in Jesaja 56 beschrieben, malt der Herr Jesus hier ein Bild von Eunuchen als ein positives Bild für einen ungestörten und uneingeschränkten Dienst für den Herrn. Analog zu den treuen Eunuchen an den Königshäusern, die ihren Herren loyal und uneingeschränkt dienten. Ja, wenn das jetzt so vortrefflich ist, müssten da nicht alle danach streben, den Herrn als Singles zu dienen? Nein. Wie bereits gesagt, es ist denjenigen vorbehalten, die diese Tatsache fassen können und vom Herrn dazu begabt worden sind. Was ist mit der Gruppe derer aus sich hat, die unfreiwillig Singles sind, weil sie noch keinen Ehepartner gefunden haben? Dazu kommen wir gleich. Zunächst wollen wir eine weitere Textstelle betrachten, die ebenfalls für viel Zündstoff bei diesem Thema gesorgt hat. Ihr könnt 1. Korinther 7 aufschlagen, wo Paulus auf eine Frage der Korinther eingeht, ob es gut sei, zu heiraten. In den Versen 1 bis 38 gibt er dazu eine ausführliche Erklärung ab. Aufgrund der Zeit können wir natürlich nicht alle Punkte betrachten, das ist klar. Und im Prinzip können wir auch eine ganze Reihe an Punkten schon so abhaken, weil die wiederholen sich nur, weil es das Gleiche ist, was der Herr auch schon gesagt hat. Genau wie der Herr hielt der Paulus die Ehe in Ehren und gab konkrete Anweisungen, sich entsprechend in die Ehe hinein zu investieren. Das könnt ihr nachlesen in Vers 2 bis 5. Er duldete in seinem Statement ebenfalls keine Scheidung durch gläubige Geschwister. Das bezieht sich auf die Verse 10 bis 16. Er betonte, dass es ein besonderes Ziel sei, als Single ganz für den Herrn zu leben. Aber mit der Einschränkung, dass dies in Keuschheit geschehen musste. Verse 1 und 2. Wir müssen wissen, dass die Stadt Korinth eine Multikulti-Stadt war, in der Ehe und Sexualität deutlich anders gelebt wurde, als uns das vielleicht so bewusst ist. Die Ehe wurde, wenn möglich, mit einer Frau aus dem gehobenen Umfeld eingegangen, was den geschäftlichen Beziehungen und dem sozialen Status dienen sollte. Die Frau hatte dann die Verantwortung für den Haushalt und die Kinder, während der Mann für das sexuelle Vergnügen typischerweise andere Damen, Prostituierte oder Haussklavinnen gebrauchte. Dies hilft uns vielleicht auch zu verstehen, warum die Gemeinde so viele Probleme mit Unzucht hatte. Das können wir nachlesen im Kapitel 6, direkt bevor dieses Kapitel 7 beginnt. Bevor Paulus auf die vorausgehende Frage der Korinther, ob es gut sei, zu heiraten, eingehen konnte, musste er zunächst erstmal deutlich machen, dass Sexualität nur innerhalb der Ehe erlaubt ist. Erst darauf aufbauen konnte er ihnen erklären, dass Single-Sein gut ist, vor allen Dingen bei den Vorherrschenden und den zukünftigen Umständen oder Nöten. Diese werden hier von Paulus nicht näher genannt. Paulus erläuterte jedoch, dass dies nur dann ratsam sei, also Single zu bleiben, wenn man die Selbstbeherrschung zu keuschem Wandel besaß oder besitzt. An dieser Stelle sollten wir vielleicht einen kurzen Einschub machen und ein Missverständnis ausräumen. Wenn jemand von Gott die Gabe zur Ehelosigkeit bekommen hat, bedeutet das nicht, dass er keinen Sexualtrieb hat oder dass er keinen Versuchungen ausgesetzt ist, sondern dass er die Option der Ehe inklusive seiner Sexualität für den uneingeschränkten Dienst für das Reich Gottes bewusst aufgibt, also tatsächlich opfert. Das führt uns jetzt zu 4 Kernaussagen. Ehe mit Sexualität außerhalb der Ehe ist tabu. Ich wiederhole nochmal. Erstens, Ehe mit Sexualität außerhalb der Ehe ist tabu. Zweitens, eine reine Ehe mit innerehelicher Sexualität ist gut. Drittens, Single-Sein in Keuschheit ist besser, insbesondere in schwierigen Umständen. Und viertens, Single-Sein in Unzucht ist schlecht und keine Alternative zur Ehe. Das sind die Aussagen von Paulus. Aber Moment mal, dann steht doch die Aussage von Paulus in Vers 1, es ist gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren, konträr zu Gottes Aussage in 1. Mose 2, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, oder? Hat Paulus sich da nicht vielleicht etwas zu weit aus dem Fenster gelehnt? Ich denke nicht. Er wollte ausdrücken, dass es unter gewissen Umständen gut ist, auf die Ehe zu verzichten. Aber er hat nicht gesagt, dass es gut ist, wenn der Mensch allein sei. Gott hat die Ehe unter anderem deshalb geschaffen, dass der Mensch nicht allein sei und Gemeinschaft und Intimität erleben darf. Paulus selbst und der Herr Jesus waren leuchtende Beispiele dafür, wie auch Singles in erfüllter geistlicher Gemeinschaft mit anderen Menschen alles andere als einsam leben können. Paulus gibt uns viele Beispiele von geistlicher Intimität mit Geschwistern. Ihr kennt alle die Begriffe Kinder, Brüder, Vater, Mutter, Gebären, Ernähren, Sehnsucht im Zusammenhang mit seinen Briefen. Auch der Jesus hatte viele geistliche Beziehungen. Denken wir nur an seine 3 engsten Jünger, an die 12, an die 72 und die große Gruppe an Frauen, die ihm folgte. Zudem pflegte er enge Beziehungen zu einzelnen Menschen. Damit kommen wir zu den Vorrechten, die nur Singles besitzen. Auch wenn sie auf Gemeinschaft und sexuelle Intimität einer Ehe verzichten oder vielleicht eine Zeit lang verzichten müssen, haben sie trotzdem eine ganze Reihe an Möglichkeiten, um ein Leben in besonderer Hingabe für den Herrn zu leben. Erstens, Singles haben keine geistlichen und praktischen Verpflichtungen für einen Ehepartner und für Kinder, die Zeit und Kraft kosten. Könnt ihr nachlesen unter 1. Korinther 7, 32 bis 34. Singles haben keine geistlichen und praktischen Verpflichtungen für einen Ehepartner oder Kinder, die auch Zeit und Kraft kosten. Zweitens, Singles haben mehr Zeit und Möglichkeiten, das Wort Gottes zu studieren, Seminare oder Konferenzen zu besuchen. Drittens, Singles sind flexibler in ihrer Zeitgestaltung und können sich auf wechselnde oder auch anstrengende Umstände einfach einstellen. Denkt man an Zeiten von Verfolgung. Singles können Dienste innerhalb der Ortsgemeinde oder auf dem Missionsfeld übernehmen, die Ehepaare und Familie in der Form vielleicht gar nicht so bewältigen könnten. Fünftens, Singles können mehr Zeit in Jüngerschaftsbeziehungen investieren. Sechstens, Singles haben viele Möglichkeiten, anderen Geschwistern zu dienen und auch regelmäßig Gastfreundschaft auszuüben, in einer Form, was Familien vielleicht nicht immer so leicht fällt. Siebtens, Singles können zum Beispiel Wohngemeinschaften bilden und sich gegenseitig praktisch unterstützen. Es gäbe sicher noch weitere Vorteile des Single-Lebens. Letztendlich sollten wir uns klar darüber werden, dass es keine Schande ist, Single zu sein, sondern im Gegenteil, dass es ein Vorrecht ist, dem Herrn auf diese Art dienen zu dürfen. Und hiermit komme ich, wie versprochen, zu den unfreiwilligen Singles, die noch auf eine zukünftige Ehe hoffen. Bitte schau dir die Vorteile deines Zustandes an. Erfreue dich an den Möglichkeiten, die dir gegeben sind, und dem Herrn in besonderer Weise zu dienen. Freue dich mit den Ehen und Familien in deiner Gemeinde und deinem Umfeld und danke Gott für sie. Mach dich nicht verrückt, ob du nun lebenslang Single bleibst oder nicht, weil es ist so schade, wenn Menschen in ihrem Dienst unbrauchbar sind, weil ihnen der Herr möglicherweise das selbstgesteckte Lebensziel Nummer 1 nämlich den Ehepartner, vorenthalten hat. Vergiss nie, Gott liebt dich, er macht keine Fehler, ihm entgleitet nichts. Und wenn man dir aus einer Meile Entfernung ansieht, dass du ohne Ehepartner nicht leben kannst oder willst, dann sei mal ganz ehrlich, prüf mal deine Motive, warum du überhaupt eine Ehe eingehen willst. Ist da wirklich der Wille vorhanden, dem Herrn in allem dienen zu wollen? Oder tritt da nicht doch eine Menge Egoismus ans Tageslicht? Und noch was, sei weise, falls du doch noch einem Kandidaten begegnest. Versuch bloß nicht schnell aus dem Single-Sein zu flüchten. Ein gesundes Single-Leben ist 10-mal mehr wert als eine Panikehe. Lebe die Zeit als Single, als ob es keine Alternative gäbe, nach dem Vorbild des Herrn Jesus und Paulus. Lebe die Zeit als Single, als ob es keine Alternative gäbe. Und sollte der Herr dir eines Tages einen Ehepartner schenken, dann halte dieses Geschenk in Ehren und dient dem Herrn zu zweit weiter aus vollem Herzen. Und drittens, sollte der Herr dir aber keinen Ehepartner schenken, dann lebe so alternativlos weiter wie zuvor, solange bis er dich in seine Ewigkeit holt. Erlaubt mir an dieser Stelle noch ein paar Worte an die Nicht-Single zu richten. Liebe Geschwister, ich weiß, wie ich mich gefühlt habe, als ich eine ganze Zeit lang auf der Seite der Nicht-Single stand. Und ich weiß, wie man manchmal geneigt ist, sich den Singles gegenüber zu verhalten. Wie gesagt, ich kenne die Gedanken aus beiden Perspektiven. Lasst mich in Liebe noch etwas sagen. Erstens, seid dem Herrn dankbar für das Geschenk der Ehe. Es ist nicht selbstverständlich und es hat nichts mit irgendeinem Verdienst zu tun. Und lasst bitte nicht auch diesen Eindruck vor den Singles entstehen. Zweitens, seid vorsichtig mit euren Äußerungen Singles gegenüber. Unbedachte Äußerungen können mehr Schaden anrichten als gedacht und sind alles andere als förderlich. Und drittens, seid barmherzig und vergesst nicht, dass nicht nur das Eheleben herausfordernd ist, sondern auch das Single-Leben einige Herausforderungen mit sich bringt, die die Person vielleicht nicht immer optimal meistert. Und viertens, wenn ihr Singles helfen wollt, dann tut das in Weisheit und mit Gebet, damit es wirklich im biblischen Sinn erbaulich ist. Wir haben heute viel über die besonderen Möglichkeiten von Singles geredet, aber genauso können wir die Ehe als eine wunderbare Gelegenheit betrachten, Gott zu verherrlichen. Wir haben neulich im Rahmen der Gebetswoche darüber gesprochen. Die Ehe ist ein Ort, wo zwei unterschiedliche, sich ergänzende Geschöpfe Gott in seiner Dreieinigkeit widerspiegeln dürfen. Die Bestimmung der Ehe und Familie liegt darin, Gottes Charakter wiederzuspiegeln, als Einheit in Vielfalt, Unterordnung und Gehorsam. Außerdem, es ist eine wunderbare Gelegenheit, um zu lernen, für jemand anders zu leben. Für den Ehepartner, für die Kinder und letztendlich für Gott selbst. Zum Schluss möchte ich noch etwas Dampf aus dem Kessel dieses Themas nehmen und euch mit folgender Tatsache ermutigen, dass Ehe und Single-Sein im Hinblick auf unseren Herrn gar nicht so weit auseinander liegen. Weißt du, warum es letztendlich gar nicht so wichtig ist, ob du Single bist oder verheiratet bist? Was ist denn eigentlich deine Lebensbestimmung? In beiden Fällen die gleiche, zur Verherrlichung des Herrn zu leben. Und ob wir das als Single oder in der Ehe tun, kommt es in jedem Fall auf unsere Einstellung und unsere Beziehung zum Herrn an und nicht in erster Linie auf die Umstände. Und zweitens, denkt auch kurz mal darüber nach, sobald das Leben auf dieser Erde vorbei ist, wird es eh keine Ehe mehr geben. Von daher ist es nicht verkehrt, wenn wir das Thema Ehe und Single-Sein nicht über alles andere hinwegheben. Es ist in der Tat nur eine begrenzte Lebensform. Wir dürfen auch jetzt ruhig mal den Blick etwas weiter in die Zukunft werfen. Und ich schließe mit folgenden Aussagen. 6 Punkte. Erstens, In beiden Fällen, ob wir verheiratet sind oder Single sind, ist es unsere Lebensbestimmung, zur Verherrlichung Gottes zu leben. Zweitens, unsere Beziehung zum Herrn und sein Segen für uns hängen nicht von unserem Beziehungsstatus ab. Ehe ist auch heute noch die Regel und Single-Sein die Ausnahme. Viertens, jeder ist irgendwann mindestens einmal Single, ob vor der Ehe, danach oder dauerhaft, und sollte sich mit dieser Option auseinandersetzen. Fünftens, Single-Sein ist kein Liebesentzug Gottes, sondern entspricht seinem souveränen Handeln mit uns. Und sechstens, betrachte Single-Sein als ein Vorrecht, um Gott auf besondere Weise zu dienen, um Gott auf besondere Weise dienen zu dürfen und die Ehe auch. In dem Sinne, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Amen. Lasst uns noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort, das uns auch zu diesem schwierigen Thema was zu sagen hat. Ich danke, dass wir wissen, egal in welchem Zustand wir sind, dass wir von dir geliebt sind und dass du uns mit allem gesegnet hast. Ich bitte dich, hilf uns, dass wir lernen, in den Dingen und Umständen, wo wir leben, wirklich zufrieden zu sein und dich in allem ehren zu wollen und dich verherrlichen zu wollen. Hilf uns, einander dabei zu ermutigen und zu unterstützen und dass wir uns nicht neidisch machen. Hilf uns wirklich, auf dich zu schauen und gemeinsam wirklich in Liebe für dich zu leben. Amen.